Hallo und willkommen. Endlich ist es wieder Zeit für eine neue Retroball-Staffel. Während andere Podcasts in eine wohlverdiente Sommerpause gehen, bekommt ihr hier den Sommer über Geschichten um vergessene Spieler, Vereine oder anderen Dingen aus der Fußballgeschichte. Heute starten wir mal wieder mit einem Verein. Gerade Berlin ist ja immer wieder eine heiße Adresse für skurrile Vereine gewesen. Hertha BSC hatte ja von Bundesliga-Skandal bis Lars Windhorst allerhand Geschichten und über das kurze Aufflackern von Blau-Weiß 90 Berlin habe ich ja in einer anderen Folge schon gesprochen. Aber nun kommen wir zu einem weiteren Berliner Verein, der eine wilde Vergangenheit hinter sich hat. Es geht zu Tennis Borussia Berlin. Zu großen Shownamen und einem weiteren Fall für die Justiz. Ursprünglich wurde, der Name verrät es, der Verein als Tennisverein gegründet. Erst ein Jahr später, 1903, kommt Fußball zur Berliner Tennis- und Ping-Pong-Gesellschaft. Später folgt die Umbenennung in Berliner Tennisclub Borussia, wie man heute offiziell heißt. Nach dem Zweiten Weltkrieg ist man bis Ende der 50er einer der erfolgreichsten Berliner Vereine, teils dominanter als die Hertha. Erst Richtung Bundesliga-Gründung gerät man ins Hintertreffen und duelliert sich mit Tasmania um die Rolle der Nummer 2. In den 60ern ist Tennis Borussia unter dem Vorsitz des legendären Showmasters Hans Rosenthal.
Sie nicht winken, Sie sind in einer Großstadt. Das kann man doch nicht machen.
Dort klopft man mehrfach in der Aufstiegsrunde an die erste Bundesliga an. Es klappt aber nie. Der Medienmensch war eine prägende Figur des Vereins, auch wenn sein großer Durchbruch im Fernsehen damals noch bevorsteht. Ab den 70ern gehört Rosenthal bis zu seinem frühen Tod 1987 zu den beliebtesten Prominenten im Land. Man kann ihn heute wahrscheinlich vergleichen als den Günther Jauch von damals. 1973 tritt der Moderator bei Tennis Borussia zurück. Bis heute ist er aber mit dem Verein verbunden. Das Hans-Rosenthal-Team, eine prominenten Fußballmannschaft, entsteht auf Rosenthals Initiative bereits in den 50er Jahren und wird später in den Verein Tennis Borussia integriert. Nach Rosenthals Tod erhält die Mannschaft dann seinen Namen. Nach Rosenthals Rücktritt gibt es einen kleinen Neuaufbau, der in einem unerwarteten Aufstieg endet. Niemand hat am Ende der Saison 1973-74 den Aufstieg erwartet. Kein Spieler hatte überhaupt einen Erstligavertrag. Die Saison im Oberhaus verläuft schlecht. Wenig Punkte und das Zuschauerinteresse ist mit rund 10.000 Personen pro Spiel auch sehr mäßig. Am Saisonende geht es wieder runter und dann wieder rauf. Trainer Helmut Johansson, Meistercoach mit Braunschweig 1967, schafft die sofortige Rückkehr. Und geht. Vorstand und Strukturen des Vereins empfindet der Trainer als unprofessionell. Dazu stört ihn, dass der Verein den Berlinern völlig egal scheint. Die Zuschauerzahlen der Wiederaufstiegssaison sind nur im Mittelfeld der zweiten Liga und werden von einem Derby gegen Wacker Berlin, was damals ebenfalls ein Zweitliges war, etwas kaschiert. Nachfolger von Johansson wird Trainerlegende Rudi Gudendorf. Unter ihm kann TB ordentliche Zuschauerzahlen um die 22.000 Leute einfahren und so manchen Achtungserfolg.
Kicker, Ausgabe 14, 1977. Es war das begeisterndste Bundesligaspiel dieser Saison in Berlin. Eine über sich hinauswachsende Tennis-Borussia kam gegen Bayern München zu einem Sieg, der noch klarer hätte ausfallen können. Kaum zu glauben, aber nur auf zwei Posten war Bayern ebenbürtig besetzt. Im Tor Sepp Maier, der an den drei Treffern der Berliner nichts halten konnte, und auf der Libero-Position, obwohl Franz Beckenbauer einige Male hilflos wirkte, wenn Benny Wendt, wie beim 3:0, die Bayern-Abwehr überlief.
Mit 3:1 gewinnt TB gegen den großen FC Bayern. Aber das ist nur eine Ausnahme. Am Saisonende muss man wieder in die zweite Bundesliga. Und danach ist das Kapitel erste Bundesliga geschlossen. Das Interesse der Berliner verpufft auch wieder schnell. Als TB 1981 aus der zweiten Bundesliga absteigt, sind die Zuschauerzahlen teilweise dreistellig geworden. In den Folgejahren ist man in der Oberliga Berlin meist oben dabei. 85 und 93 gelingt auch nochmal der Aufstieg in die zweite Bundesliga, aber in beiden Fällen geht es direkt wieder runter. Auch in dieser Zeit ist ein prominenter Name an der Spitze des Vereins, Horst Nussbaum, ehemaliger Spieler beim PSV Eindhoven und TB. Wesentlich bekannter aber durch seine Zweitkarriere als Musikproduzent Jack White. Das ewige Looking for Freedom stammt aus seiner Feder oder Beckenbauers Fußball ist unser Leben. Einer seiner letzten Hits war der Song Gasolina von Daddy Yankee 2005. Also eine sehr breite Mischung, was Musik angeht. Mitte der 90er will man bei TB aber wieder angreifen und findet einen finanzstarken Partner. Die Göttinger Gruppe, ein Unternehmen aus der Finanzbranche, wird Hauptsponsor und lässt sehr viel Geld fließen.
Kicker, Ausgabe 19, 1996. Die Jack-White-Ära wurde mit dem Ausscheiden des letzten Getreuen, Vizepräsident Schnitzler, endgültig beendet. Schmutzige Wäsche wurde reichlich im exklusiven Club gewaschen. Nun ist es dem neuen an der Spitze Kuno Konrad, Göttinger Gruppe, genug. Wir schauen nicht mehr nach hinten. Für TB beginnt jetzt eine neue Zeitrechnung.
Im Sommer 1997 kann sich TB damit mehrere teure Neuzugänge ins Boot holen, die über Erst- und oder Zweitliga-Erfahrung verfügen. Francisco Copado, Bruno Akrapovic, Goran Čurko, Ilja Aracic, Krezo Kovacic, Goran Markov, Dejan Rajkovic. Viele etablierte Profis schlagen in Berlin-Charlottenburg auf und die Regionalliga-Saison wird zu einer Demonstration. 92 Punkte, 86 Tore. Torwart Goran Čurko muss in der gesamten Saison nur 7-mal einen Ball aus dem Netz holen. Zweifler sind sich aber trotz des neuen Geldgebers unsicher, ob es eine Lizenz geben wird. Aber Geschäftsführer Bernhard Lindner spricht im Frühjahr Klartext.
Es wird keine Schwierigkeiten geben. Was soll uns mit unserem Hauptsponsor der Göttinger Gruppe denn auch passieren? Zumal wir nicht mit Traumzahlen hantieren werden.
Fragen gibt es durchaus. Die Lizenz wird zwar erteilt, aber TB musste ein 14,5 Millionen D-Mark-Loch im Etat erklären. Denn auf der Einnahmenseite hatte der Verein außer der Göttinger Gruppe nahezu nichts. Trotz einer spektakulären Saison kamen im Schnitt nur 1300 Leute ins Mommsenstadion, weniger als bei Wacker Nordhausen oder Lok Altmark Stendal. Aber TB verweist stets auf die Göttinger Gruppe, die fülle jedes Loch. Nach dem Aufstieg wird weiter reingebuttert. Aus der ersten Liga kommen die erfahrenen Marco Walker und Toni Miczewski. Aus der Regionalliga schnappt man sich Talent Enrico Kern. Nachdem man in der zweiten Liga auf Platz 4 im Winter steht, verliert TB zwar Ilja Aracic an die Hertha, gönnt sich dann aber halt den Norweger Gia Frigard als Neuzugang.
Kicker 5, 1999. Der 28-jährige Stürmer soll die Nachfolge von Ilja Aracic antreten. Verhandlungsbasis rund 2,8 Millionen Mark. Die Transfersumme ist für die Berliner kein Problem. 2 Millionen Mark hatte Vereinsboss Kuno Konrad dank des spendablen Sponsors Göttinger Gruppe für einen Torjäger stets in der Portokasse.
Am Ende verpasst TB den Aufstieg der Saison 98-99 nur knapp. Beim entscheidenden Spiel am 33. Spieltag gegen den direkten Konkurrent Ulm verliert man zu Hause mit 0-2. Die Pläne bleiben groß. Die Göttinger Gruppe will weiterhin den großen Wurf. Im Sommer werden fast 10 Millionen Mark investiert. Eine Transferbilanz von etwa minus 9 Millionen. Kein Konkurrent kommt auch nur annähernd zu so einer Summe. Platz 2 und 3 in dieser Rangliste belegen Cottbus und Aachen mit jeweils rund 1 Million Mark minus. Teure Neuzugänge der Vergangenheit, die wurden bei TB schnell abgesägt. Die 5 Rückrundentore des Norwegers Frigard hatten nicht gereicht. Nun kommen für rund 7 Millionen das Sturmduo Sasa Čirić und Uwe Rösler. Frigard sitzt bis Winter auf der Tribüne und wird dann nach Frankreich verkauft. mit Abderrahim Ouakili, Ansgar Brinkmann, Sergej Kiriakov, Andreas Hilfiger und dem tschechischen Nationalspieler Jan Suchoparek kommen noch weitere neue Spieler mit großem Namen und noch größeren Gehältern. Und dann ist da ja noch der Trainer. Im Endspurt 1999 hatte TB Winfried Schäfer als Trainer installiert, den jahrelang Erfolgstrainer des Karlsruher SC. Ansgar Brinkmann beschrieb seine erste Zeit bei TB in seiner Biografie wie folgt.
Ich bekam meine erste Monatsabrechnung in die Hand gedrückt, starrte kurz auf die Zahlen, nochmal, dann musste ich lachen und ging los, um mir ein neues Auto zu kaufen. Ich löste fast den kompletten Gehaltscheck ein. 2 Stunden später war ich stolzer Besitzer eines schwarzen Porsche Boxster.
TB dominiert zwar nicht die Liga, befindet sich aber in der Hinrunde noch immer auf einem Aufstiegsplatz oder zumindest knapp dahinter. Aber hinter den Kulissen brodelt es nicht, es kocht. Der Kader ist zerstritten, die vielen Stars sind beleidigt, wenn sie nicht in der Startelf stehen oder ihnen irgendetwas anderes missfällt. In der Winterpause kokettiert so mancher mit einem Abgang. Die Verantwortlichen realisieren die Probleme nicht, sie rufen gar die Champions League als Fernziel aus. Aber in der Rückrunde entwickelt sich kaum etwas, auch nur annähernd in diese Richtung, denn sportlich geht kaum noch etwas. Die Mannschaft rutscht ins Tabellenmittelfeld zurück und nahezu jeder teure Einkauf entpuppt sich als ein Flop. Gleich mehrere werden im Saisonverlauf suspendiert. 30 Millionen Mark soll die Göttinger Gruppe investiert haben. Alles verpufft. Im Frühjahr 2000 tritt Vereinsboss Kuno Konrad zurück. Manager Jan Schindelmeiser wird in den Resturlaub geschickt und der neue Chef Erwin Zacharias verkündet, dass man in der kommenden Saison einen neuen Anlauf annehmen will. Wieder mit viel Geld. Doch dann kommt der Knall. TB rettet sich zwar sportlich noch knapp vor dem Abstieg, der DFB verweigert aber die Lizenz. Die Bürgschaften der Göttinger Gruppe sind ihm nicht mehr sicher genug und wurden außerdem zu spät eingereicht. Zum damaligen Zeitpunkt sind auch Behörden mittlerweile der Göttinger Gruppe auf die Schliche gekommen. Das Bundesaufsichtsamt für Kreditwesen vermutet hinter dem Finanzdienstleister ein betrügerisches Schneeballsystem. Später wird sich dann herausstellen, dass rund 250.000 Personen um ihre Altersvorsorge gebracht wurden. Geld in Höhe von 1 Milliarde Euro soll verschwunden sein. TB wird also im Jahr 2000 per Lizenzverweigerung aus der zweiten Liga geworfen. In der Regionalliga dürfen sie ran, aber fast jeder namhafte Spieler hat das Weite gesucht. Neuzugänge besaßen keine großen Namen mehr. Und auch wenn junge Nachwuchsspieler wie Roland Benschneider, Ranisa Jovanovic und Emanuel Krontiris später einige Zeit im Profibereich verbringen werden, ist die Qualität im Kader deutlich gesunken. TB kam seitdem nie mehr in die Nähe des Profibereichs. Aus der Regionalliga wurden sie sang- und klanglos in die Oberliga durchgereicht. 2011 geht es gar in die sechsklassige Berlin-Liga. Ab 2017 versucht der Unternehmer redlich, den Verein mit Investitionen zu übernehmen. Dabei kommt es aber schnell zu Konfrontationen mit der Fanszene TBs. Diese ist vor allem dafür bekannt, queer-positiv zu sein und auf Flagge zu zeigen, wortwörtlich. Die Fanszene hisst eine Regenbogenflagge mit TB-Logo am Stadion und redlich möchte das unterbinden. Auf der Mitgliederversammlung 2016 hatten sich 80% der Anwesenden für diese Fahne ausgesprochen. Aber kurz vor dem ersten Hissen selbiger hat Redlich plötzlich inhaltliche Fehler im Antrag entdeckt. Schockschwere Not, dann darf man natürlich auf keinen Fall eine Flagge aufhängen. Redlich kündigt an, da werden alle Hebel in Bewegung gesetzt. Am Ende geht es Redlich nicht um irgendwelche Formfehler, auf die er da mit größtem Einsatz reagiert. Die historisch linksorientierte Fanszene ist ihm ein Dorn im Auge. In Folge 101 des Podcasts 93 aus 2019 gibt es ein Interview mit 2 Fanszenenvertretern, welche die damalige Situation beschreiben. Zitat von Sören Kuhlhuber.
Nein, aber das ist halt der Hintergrund, dass man halt sagt, so von wegen, ey, wenn sozusagen die Linken weg sind, diese 50, dann kommen vielleicht 300 andere, die nicht links sind, und das ist die einfache Rechnung, die er macht, aber die Schwachsinn ist, weil wenn ich Fußball sehen will, dann guten Fußball sehen will, gibt es eine Menge anderer Alternativen als TB, und zu TB geht man eben, weil der Verein und weil die Fans ein besonderes Merkmal sind, und das hat er bis heute nicht gerafft in den 2-3 Jahren, die er jetzt da ist.
Höhepunkt der Eskalation ist die Mitgliederversammlung Anfang 2019. Auch dazu könnt ihr im Interview noch einige Aussagen hören. Der Link ist in den Shownotes. Bei der Veranstaltung sind plötzlich wesentlich mehr anwesend als in den Vorjahren. Und viele der Gesichter sind den Anwesenden der Fanszene unbekannt. Es sind offenbar bulgarische Bauarbeiter, Angestellte aus den Fitnessclubs Redlichs und andere, die gefühlt 2 Minuten vor Versammlungsbeginn noch Mitgliedsanträge unterschrieben haben.
Taz vom 31.01.2019. Die Berichte über Manipulation waren am Mittwochabend vielfach auf Twitter aufgetaucht. Es stellt sich in Gesprächen heraus, dass offenbar gezielt Menschen, nennen wir es, angeworben wurden für diese Mitgliederversammlung, twitterte etwa der Journalist Sören Kohlhuber. Der Schachzug verlief erfolgreich. 2/3 der Stimmen gingen an die Getreuen Redlichs. Die Neumitglieder seien dann, so berichtet ein Twitter-User, nach der Stimmabgabe verschwunden und interessieren sich überraschenderweise nicht für das Ergebnis. Viele sollen sich während der Veranstaltung vor allem bei den Freigetränken im Foyer aufgehalten haben und erst zur Abstimmung erschienen sein.
Was erst nach einem Erfolg für Redlich aussieht, verpufft. Im Juli gelingt den Fans die Entmachtung. Im November 2018 hatte Redlich wohl in einer Kurzschlussreaktion seinen Rücktritt per Mail erklärt, selbigen aber 2 Tage später widerrufen. Ein Gericht urteilte, dass es keinen Rücktritt vom Rücktritt gibt. Redlich hatte also sein Amt abgegeben. Ein Sieg für die Fanszene. Mittlerweile engagiert sich der Unternehmer übrigens beim BFC Dynamo. 2020 bis 2023 schafft es TB immerhin nochmal in die Regionalliga. Aber gegenwärtig steckt man im Abstiegskampf der Oberliga NOFV Nord. Derzeit, Anfang Mai 2026, ist man sogar seit Wochen aus dem eigenen Stadion ausgesperrt, weil offenbar der dortige Rasen für das Verbandspokalfinale geschont werden soll. Ja, das war die Folge zu Tennis Borussia Berlin. Für mich war das damals so der erste Fall, bei dem ich den Einfluss von Investoren im Fußball wahrgenommen habe. Es gab es natürlich auch vorher. Ich meine, Vereine wie Wolfsburg oder Leverkusen existierten da ja natürlich längst. Aber es wirkte einfach anders, weil es so von außen und völlig aus dem Nichts kam und mit einem absoluten Knall dann auch wieder weg war. Und dass TB viel mehr ist als ein Investorenspielzeug, das wurde mir dann erst über die Jahre bewusst. Ja, das war unser Staffelauftakt. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und wir werden uns dann in den kommenden Wochen wieder hören mit weiteren Themen aus den 90ern, 2000ern und was sich so anbietet. Und dann wünsche ich euch mal bis dahin eine schöne Zeit. Ciao, ciao.